Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge.
Ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Podcast-Folge über das Thema Frauen in der Unternehmensnachfolge sprechen. Dazu ist heute Professorin Manuela Weller zu Gast. Sie ist Professorin an der THM in Gießen, forscht unter anderem zu diesem Thema Frauen als Unternehmensnachfolgerin und Gründerin, Female Successor and Female Entrepreneurship und die soziale Positionierung der Ehefrau im Familienunternehmen publiziert, die auch mehrfach ausgezeichnet wurde, weil das Thema bisweilen noch recht unerforscht war und auch ist. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind beim Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache.
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Danke für die Einladung.
Das finde ich ist ein super spannendes Thema, das wir heute besprechen und das auch nochmal so aus Ihrer Sicht, aus Forschungssicht auch nochmal zu betrachten. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, das mich zugegebenermaßen auch schon länger beschäftigt. Generell ist es so, dass ungefähr 30% der Unternehmen durchaus schon von Frauen geführt werden in unserem Bezirk auch, IHK Kassel-Marburg. Und dass das auch eine Zahl ist, die ungefähr in Deutschland ähnlich ist. Und wenn wir uns jetzt genau das Thema Unternehmensnachfolge anschauen, dann ist es so, dass zumindest unserer Erfahrung nach schon immer mehr Frauen in die Nachfolge gehen, vor allem familienintern sehen wir, trauen sich immer mehr die Töchter. Wir haben auch ganz tolle weibliche Vorbilder, die da jetzt vorangehen. Oder auch bei Mitarbeiternachfolgen steigt die Zahl auch. Aber das Thema Unternehmenskauf ist weiterhin so, dass Frauen unterrepräsentiert sind, also kaum in der Beratung auch auftreten. Und deshalb finde ich super spannend, dass wir uns heute diesem Thema irgendwie auch annehmen, vielleicht auch fragen, woran liegt das eigentlich und vielleicht auch, wie kann man das auch ganz aktiv auch verändern? Wie sehen Sie das denn so aus Ihrer Sicht? Deckt sich diese Erfahrung auch mit Ihrer Erfahrung? Sind Frauen weiterhin da unterrepräsentiert? Und wie hat sich vielleicht das Bild in den vergangenen Jahren geändert?
Ja, also ich hab denselben Eindruck und auch aus den Forschungsbereichen kriegt man das genauso gespiegelt. Es ist nicht en vogue, dass es Frauen gibt, die als externe Nachfolgerin ein Unternehmen kaufen, hat oftmals damit zu tun, dass sie nicht die Zugänglichkeiten haben, in diese, sage ich mal, inoffiziellen Zirkel hineinzublicken. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, warum inoffiziell? Häufig sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen nicht gerne vor großer Gruppe, dass ihnen der Nachfolger oder die Nachfolgerin aus der Familie fehlt. Oder eine Person, ein Sohn sagt, ich möchte einfach das Unternehmen nicht übernehmen. Die halten dann inne und versuchen das erstmal im internen Zirkel zu besprechen. Da werden Rechtsanwälte, Steuerberater hinzugezogen und dann erstmal ausgelotet, ob es da vielleicht jemand geben könnte, der passend wäre, das Unternehmen zu vielleicht zu kaufen oder erstmal in einer Art Interimsgeschäftsführung zu übernehmen. Und da sind häufig die Frauen eben nicht mit in diesen inneren Zirkeln und bekommen dann nicht mit, dass da eigentlich ein Unternehmen vakant wäre, das durchaus ja vielleicht auch von Interesse wäre, übernommen zu werden. Und die Situation hat natürlich auch damit zu tun, dass oftmals die finanziellen Ressourcen nicht vorhanden sind. Denn wenn ich ein gut gehendes familiengeführtes mittelständisches Unternehmen kaufen möchte, dann hat das natürlich schon auch eine Summe, die da aufgerufen wird, die nicht zu unterschätzen ist. Wobei man auch sagen muss, forschungstechnisch ist einen emotionalen Kaufpreis gibt, der oftmals vom Übergebenden eingepreist wird, weil er ein Lebenswerk übergeben wird. Und das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Also auch dazu gibt es interessante Forschung, dass man sagt, okay, der ist oftmals nicht ganz so realistisch. Und wie man ja weiß, generell, wenn Frauen auch gründen, die tun sich in so Bankgesprächen ja ziemlich hart. Hm. Da werden andere Fragen gestellt. Man ja wird mit, sage ich mal, Stereotypen übersät, ne? Wann werden Sie, Sie sind doch noch gebärfähig, ja? Können Sie das überhaupt bedienen, dann den Kredit? Und ist das, was macht denn Ihr Mann? Könnte denn der gegebenenfalls nicht mit eintreten in den Kreditvertrag? Also man erlebt da ganz kuriose Geschichten und natürlich auch die Unterstützung aus dem familiären Umfeld. Also würde der Ehemann, wenn es den dann gibt, mitgehen und sagen, naja, du kaufst jetzt da ein Unternehmen, wie schaut es denn dann aus? Muss ich da vielleicht mit rein? Oder die gesamte Situation spitzt sich zu und dann heißt es, nee, also tu mal einen Gefallen, ne? Lass da die Hände davon, du kannst mal einen Halbtagsjob machen, aber kauf kein Unternehmen. Und es ist auch ganz klassisch das Rollenbild. Ich habe vor kurzem eben in Vorbereitung auf das Gespräch mit einer jüngeren Frau gesprochen, die in der Situation ist, ja, ein Unternehmen übernehmen zu können, und zwar von ihrer Chefin. Und die hat mir dann also knallhart gesagt, weißt du, ich bin Mutter und als Mutter kann ich kein Unternehmen leiten. Und da war ich dann schon auch ein bisschen bestürzt, dass man so einen Spruch einfach da noch hört in so einer Zeit, wo ich sage, wir haben einen demografischen Wandel, wir sind auf der Suche nach fähigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und das Mindset ist noch so irgendwie oldschool. Also ich glaube, es gibt genug Frauen, die beweisen, Unternehmerin, erfolgreiche Managerin und Mutter zu sein. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch mal uns von diesen klassischen Rollenbildern einfach verabschieden.
Ja, und wenn man ja auch über Gleichberechtigung spricht, finde ich, auf der anderen Seite stellt sich kein Mann Mitte 30 hin und sagt, Vater und Unternehmer, das geht ja nicht. Und also, jemand würde ihm das auch einreden, ja?
Richtig, genau. Also da wird es eher als tolle Leistung, als ein super Performance. Da ist jemand wirklich auf Effizienz und Struktur getrimmt, ja. Da muss ich auch sagen, da braucht's einfach viel mehr Rollenmodelle, Frauen, die sich hinstellen und sagen, es funktioniert. Wir müssen uns vielleicht auch Support holen. Wir müssen nicht mehr vielleicht alles selbst machen. Es ist auch legitim, Hilfe anzunehmen. Aber ich habe voll Lust drauf, mich in dieser Rolle als Unternehmerin ja letztendlich ausleben zu können. Und das ist ja echt ein Zugewinn. Also, und bei einem Unternehmen, was Bestand hat, habe ich natürlich schon die höhere Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich bleibt. Ja, und ich muss auch nicht immer, wenn ich ein Unternehmen übernehme, exaktement in die Fußstapfen des Vorgängers oder der Vorgängerin treten. Drum nutze ich gern den Begriff nicht der Unternehmensnachfolge, sondern der Nachfolgegründung. Da ist nämlich ein aktiverer Part mit drin. Also eben den Veränderungsprozess. Ähnlich wie man ja von Gründungsunternehmen spricht. Da hat's immer viel mehr Agilität, ja. Und bei Nachfolge, da hat man dann immer so, okay, da sind die Strukturen schon da. Okay, die sind da, die können hilfreich sein, aber ich kann sie eben auch anpassen, nach meinem Rhythmus ein Unternehmensflow gestalten. Also von daher, Nachfolgegründung ist für mich so echt so der Punkt, wo das eben zeigt, da ist Veränderungsprozess drin, da kann ich auch Change leben.
Ich muss gerade dran denken, dass ich mal ein Interview hatte mit einer Unternehmerin, der Lena Schaumann, die auch ganz klar sich positioniert hat als familieninterne Nachfolgerin und gesagt hat, wenn ich es als Unternehmerin nicht vorlebe, wie ich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie das möglich ist, wer soll es dann machen? Und dann sagt, eigentlich ist das doch die Möglichkeit, das zu gestalten. Und ich habe doch Möglichkeiten, das zu gestalten und das anders zu machen.
Richtig.
Und ich glaube, so diese Vorbilder wahrscheinlich helfen auch einfach nochmal auch Mut zu machen und auch andere Stimmen zu hören, damit zum Beispiel in diesem Fall dann vielleicht ihre Freundin sich doch ermutigt sieht, es zu machen, ne?
Richtig, genau. Also da muss man einfach in sich selbst dann nochmal reinspüren und auch kritisch hinterfragen. Ich glaube, generell ist die Reflexionsfähigkeit, wenn ich in einem Familienunternehmen generell tätig bin, was ganz wichtig ist. Also wirklich reinzuspüren und zu gucken, ist das jetzt einfach noch mein Ding? Auch wirklich Veränderungen herbeizuführen. Aber gerade wenn ich die Möglichkeit habe, ein bestehendes Unternehmen zu wechseln, eben als entweder ob extern oder intern, also wenn ich aus der Familie eben eine Nachfolgerin habe oder auch der Position des Nachfolgers, das gleicht sich da, muss ich reflektieren, muss ich mich hinterfragen, muss ich einfach mal gucken, passen die Stellschrauben, wie sie sind? Und wo kann ich letztendlich auch in Konsensfindung Veränderungen einfach durchführen? Und wenn nicht, Akteure in einem Unternehmen, also familiengeführten Unternehmen, wer soll es denn dann anschieben? Also von außen wird sich kein Veränderungsprozess anstupsen lassen. Da muss ich schon von innen agieren und die Kultur vielleicht ändern. Und es zeigt ja auch die Forschung, gerade wenn Frauen reingehen in familiengeführten Unternehmen, auch wenn vielleicht am Anfang die Akzeptanz nicht ganz so groß war, jetzt kommt da die Tochter vom Chef, haben Forschungsergebnisse gezeigt, dass im Nachgang bei Befragungen der Belegschaft sich viele Dinge positiv gewendet haben, gerade explizit eben mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Häufig werden Impulse gestartet durch die Nachfolgerin, vielleicht einen Kindergarten beizuschalten oder bestimmte, sag ich mal, flexible Arbeitszeiten für junge Mütter und Väter einzuführen. Also da ist wirklich ein guter Flow, der dann in einer Nachbetrachtung von der Belegschaft sehr positiv gewertet wird. Und oftmals auch, wenn es größere Mittelständler sind, dann sagen selbst die Väter, die Übergeber, irgendwie die Stimmung bei so Sitzungen, die ist seitdem die XY bei mir so sitzt, irgendwie viel schöner. Ja, also das macht jetzt Spaß. Also die macht ihren Job gut. Und ich glaube, das ist auch etwas, zu Anfang vielleicht nicht so ist, aber wenn man auch eine gute Kommunikationsbasis hat, wirklich sehr positiv nachwirkt. Und ich glaube, Kommunikation ist der magische Punkt. Also man muss miteinander reden, weil auf Gefühl, so ich vermutmaße mal, mein Vater meint oder ich denke, meine Tochter hat das vor. Das ist zu ungenau. Das bringt oftmals falsche Infos ins System. Und vielleicht auch reißt es unbewusst alte Wunden auf, von denen man nichts weiß. Also Kommunikation, ganz offen, ist der Dreh- und Angelpunkt.
Okay, also Kommunikation und sich nicht unterkriegen lassen, wenn es am Anfang ein bisschen holpert, weil on the long run sieht man, dass es eigentlich sehr positiv bewertet wird.
Ja.
Jetzt fand ich diesen ersten Aspekt, den Sie genannt haben, noch total spannend. Also, dass Frauen manchmal einfach nicht in diesen Netzwerken sind, um auch gesehen zu werden. Das ist ja ein sehr verschwiegenes Geschäft, wie Sie ja schon beschrieben haben. Ganz oft läuft es dann auch mal über den Steuerberater, der kennt dann jemanden, der jemanden kennt. Mhm. Der ist ganz früh irgendwie dran.
Ja.
Warum sehen denn Frauen vielleicht auch diese Möglichkeit gar nicht, sich durch Nachfolge selbstständig zu machen oder sind gar nicht in diesen Netzwerken drin? Also, wo ist vielleicht schon dieser erste Schritt, sich da einzubringen?
Also ich bin der Meinung, dass es elementar ist, dass ich mir selbst ein Netzwerk schaffe als Frau, ja, also generell mich gut vernetze, dass ich wirklich gucke, mir ein diverses Netzwerk zu schaffen, mit anderen Frauen auch zusammen, mich in einen Austausch mit den vielfältigen Akteuren, sei es jetzt IHK oder wenn es im Handwerk ist, die Handwerkskammern, wirklich reinzuspüren, was kann ich da von Erfahrungsschatz abrufen, mich mit Expertinnen und Experten austauschen, was wäre denn, wenn ich mal, also das kann ja erstmal so ein, sage ich mal, so ein Vorabrecherche sein, ja, wenn ich wirklich sage, ich würde mich interessieren, ich hätte Lust drauf, was müsste ich denn alles beachten, wenn? Und da muss ich ja noch gar nichts Konkretes im Hinterkopf haben. Kein Unternehmen konkret auf dem Tableau. Aber es ist elementar, dass, glaube ich, der erste Schritt schon auch von den Frauen selbst gemacht wird. Und dass natürlich das Ökosystem transparenter wird. Warum ist dieses Thema externe Nachfolge denn so, ich würde mal sagen, Hinterzimmer-Thematik? Naja, weil es sich auswirkt bei Bankgeschäften, bei der Bewertung von Kreditrahmen, also sprich, wenn es um die Kohle geht, wenn ich da bei einer Bank sag, sorry, ich habe da zwar einen Sohn, eine Tochter, aber keiner von denen möchte es haben, dann hat es eine Art Malus, ja. Also das ist wirklich ein konkreter Negativpunkt, den ich natürlich wirklich vermeiden möchte. Also schweige ich den erstmal nieder. unabhängig davon ist es auch für den Unternehmer oder die Unternehmerin nichts Angenehmes zu sagen, okay, also habe ich scheint's nicht genügend inspiriert. Warum wollten die jetzt da nicht? Ja, und einfach das rauszugeben, zu kommunizieren, tun sich eben viele sehr schwer. Und ich habe mal so einen netten Spruch, den ich vielfältig schon gehört habe. Wir leben eigentlich, wenn ich im Familienunternehmen tätig bin, unter einer Art Käseglocke. Wir sind kein offenes soziales System. Wir kommunizieren mit Kunden, mit Lieferanten, mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber wir schützen eigentlich so ein bisschen unsere Aktivitäten vor Blicken von außen. Also da ist es für Frauen nicht so wirklich easy, die da Interesse haben, da auch wirklich den Blick in den Innenraum sozusagen unter die Käseglocke zu bekommen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Haltung von Familienunternehmen etwas, ja auch hier ein Veränderungsprozess durchläuft, dass es nichts, kein Malus ist, wenn jemand aus der Familie sagt, ich will das Unternehmen nicht übernehmen. Es ist nichts Schlimmes, sich Hilfe von außen zu holen, indem ich wirklich sage, okay, Bank, es gibt hier die Situation, habt ihr nicht vielleicht jemand im Portfolio, einen Investor vielleicht, der sagt, okay, Investor, der auf langfristige Zusammenarbeit, auf die Sicherung der Arbeitsplätze natürlich Wert legt, also wirklich das Erbe versteht, weiterzugeben, zu führen im Sinne vielleicht der eigenen Unternehmenskultur, aber eben, wo es wirklich darum geht, offener zu kommunizieren und eben auch wirklich das Thema nicht hinterm Berg hält. Also ich glaube, da lebt man auch wesentlich angenehmer und dass es kein Scheitern der Familie ist, wenn das Unternehmen nicht familienintern weitergegeben wird. Vielleicht auch so fürs Verständnis, wenn man sich Familienunternehmen anguckt, aus der Theorie. Also ist es ein Überschneidungssystem von Familie und Unternehmen. Dort, wo die Systeme, also wo sich die zwei Kreise treffen und überschneiden, das ist ein Familienunternehmen. Und warum es auch so schwierig ist, über diese Thematik zu forschen, ist, dass durch die Verwobenheit von Familie und Unternehmen die Trennung von familiären Sphäre und der unternehmerischen nicht möglich ist. Und familiär, da ist Emotion, Nähe, da menschelt's. Da kracht's auch mal. Und eigentlich das Unternehmen ist ja anders gepolt. Da geht's um Ratio, da geht's um harte Zahlen, da sind wir effizienzgetrieben. Und das ist auch der Punkt, warum Familienunternehmen so lange als unerforscht gar nicht auf unserem Schirm waren. Als der Management-leere Typ, ja, schaue ich nur die Ratio an. Seit wann schauen wir eine Bilanz emotional an? Das ist ja völlig abstrus. Und erst als wir erkannt haben, dass die Besonderheit dieser Familienunternehmen, dieser Einfluss der Familie aufs Unternehmen, ja sozusagen die Besonderheit ist, ist diese Thematik auch aus diesem, schlage ich mal, Dornröschenschlaf wachgeküsst worden und seitdem ist es ja auch so spannend. Also gerade diese Verwobenheit macht es spannend, sich mit den speziellen Unternehmen zu beschäftigen. Aber wenn ich jetzt Unternehmen anschaue, kriege ich auch automatisch was aus der Familie mit. Und das ist ein geschützter Bereich eigentlich bei uns. Da will ich jetzt nicht unbedingt erzählen, okay, also der Filius und die Tochter, die finden das einfach alles total blöd, was in dritter Generation schon hier gemacht wird, Protest. Ja, und drum wird es nicht, ist es nicht zugänglich. Also das ist sehr komplex.
Das stimmt schon. Das ist auch in der Beratung ein sehr schweres Thema, ne? Weil unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen auch so im Raum stehen. Und es manchmal, glaube ich, auch lange braucht zu akzeptieren, dass die Kinder vielleicht gar nicht geeignet sind oder es gar nicht unbedingt machen möchten, bis es dann mal jemand ausspricht. Ne? Das kann echt ganz schön viel Zeit nochmal ins Land gehen.
Richtig. Mhm. Also da ist eben die Überlappung von verschiedenen Rollen. Ja. Mhm. Also ich bin sozusagen Tochter und gegeben jedenfalls Mitarbeiterin und auch vielleicht noch dann im Besitz von einem Unternehmen. Jede dieser Rollen hat eine andere, Erwartungshaltung. Und das macht die Sache natürlich komplex. So zeigt sich auch häufig, wenn man die Forscher und Forscherinnen anguckt, dass die selbst aus familiengeführten Unternehmen werden. Da wäre es natürlich auch mal interessant zu gucken, wie schaut ein Forscher, der damit keine Berührungspunkte aus der Sozialisation hat, auf das Thema. Ne? Aber es bedarf eben oft sogenannter Gatekeeper, die eine Art empfehlen für die Unternehmen, ja, und dann sagt, okay, also ich lege meine Hand ins Feuer, wenn ihr mit der oder dem sprecht, forschungstechnisch, das ist in guten Händen. Ihr müsst da keine Angst haben, dass da irgendwie was rauskommt. Also das ist wirklich so ein bisschen, wir schützen alles unter der sogenannten Käseglocke. Ne?
Vielleicht bleiben wir einmal kurz bei diesem Unternehmerfamilienthema, wenn wir da gerade schon so schön drin sind. Es wird ja oft immer noch in erster Linie an die Söhne gedacht. Warum ist das so und was unterscheidet sich vielleicht auch in dem Prozess, genau, wenn vielleicht die Tochter dann doch übernimmt und nicht der Sohn?
Ja, ich glaube, das hat auch mit Tradition zu tun. Dieser erstgeborene Sohn bekommt alles, ist ja in vielen Unternehmenshistorien einfach fixiert, ja, und es wurde nicht hinterfragt. Also in vielen Forschungsergebnissen hat sich gezeigt, dass dann die Tochter in den Lead geht, wenn entweder der Sohn nicht möchte oder es gibt keinen Sohn. Und das ist die sogenannte Notfalllösung. So wird es oftmals in der Forschung auch ausgesprochen. Und da merkt man oft, wenn man dann mit den Frauen spricht, dass sie das auch so vermittelt bekommen. Also der Bub, der will nicht, also Mädchen, komm mal um die Ecke, wir brauchen dich. Auch in Situationen gerade Frauen nachgefragt werden, wenn dann wirklich SOS im Unternehmen ist. Dann wird sozusagen die gesamte Power abgefragt und dann heißt also Tochter, jetzt wär's mal gut, wenn du kommst, ne? Guck dir das mal an. Du hast doch sicherlich Erfahrung. Schau da mal drauf. Aber es ist wirklich so, dass aus meinem eigenen Forschungsbereich ich häufig mitbekommen habe, dass es heißt, wir wollen die Töchter vor dem harten Job als Unternehmensleiter oder ja, also sprich CEO, Geschäftsführung einfach schützen. Von daher haben wir gesagt, XY, mach du eine kaufmännische Lehre, dann kannst du in die Verwaltung. Und du heiratest eh und das passt so. Und das ist, glaube ich, heute noch in vielen Familienunternehmen, die ja aus der Tradition oft ihre Kraft ziehen, also diese Weitergabe der Familientraditionen dann natürlich, dass der Dreh- und Angelpunkt ist. Also dass eben die Töchter an für sich nicht aus der Sozialisation dafür vorbereitet werden. Und die spannende Geschichte war in meiner eigenen Forschung zu der sozialen Positionierung von Ehefrauen, dass genau jene Frauen, die in familiengeführten, die aus Unternehmerhaushalten waren, ihre Rolle als eingeheiratete Ehefrau in einem Familienunternehmen gar nicht hinterfragt haben, sondern die haben einfach gesagt, es war völlig klar, dass mein Bruder die Firma kriegt. Das war überhaupt nicht zur Diskussion. Und die auch ihre Rolle in dem Unternehmen der Schwiegereltern oder des Ehemanns genauso eingewertet haben, dass sie gesagt haben, okay, ich bin hier nicht Unternehmerin, ich bin hier Mitarbeiterin. Und Frauen, die aber aus dem anderen, also sprich aus einem eher privaten, aus einem privaten Haushalt, so haben die das oft beschrieben. Öffentlicher Haushalt war der Unternehmerhaushalt, in den sie eingeheiratet haben, dass die Damen, die eben anders sozialisiert waren, nicht aus dem Familienunternehmen stammen, viel mehr hinterfragend war. Die haben nicht alles per se akzeptiert. Warum muss ich als Frau bloß die Buchhaltung machen? Ich will auch zum Kunden. Ja, die Schwiegermutter macht's, ne, sagt, nee, das macht dein Mann, der kümmert sich um den Kunden und das ist wieder Sichtbarkeit. Der Mann ist sichtbar, die Frau ist sozusagen der invisible, der emotional helper, aber nicht eben die öffentliche Mitakteure.
Und dann spielt ja, so hört sich's jetzt an, die Schwiegermutter auch eine relativ wichtige Rolle.
Ja, gerade wenn Frauen einheiraten in ein bestehendes Unternehmen. Und das war in meiner Forschung auch ganz spannend. Da müssen wir auch nochmal genauer draufschauen. Ich finde, es gibt eine sozusagen öffentliche Nachfolge, ein öffentlicher Nachfolgeprozess. Das ist dann, wenn der Papa seinem Sohn das Unternehmen übergibt, wenn die Schwiegertochter mitarbeitet, gibt es eine unsichtbare Nachfolge, nämlich da, wo die Schwiegermutter der Schwiegertochter sozusagen das Zepter übergibt. Und das läuft oftmals schon früher an, nämlich fast, man kann es fast sagen, bei der Auswahl der Schwiegertochter, ob die denn fürs Geschäft taugt. Wie gesagt, wenn darf die Schwiegertochter aus einem Unternehmerhaushalt ist, ist es für die oftmals völlig unreflektiert und so gesetzt, so wie es dort gelebt wird. Und dann sagt die, ja, ich übernehme halt das, was meine Schwiegermama macht. Und wenn die das halt so tut, dann hat es schon seinen Sinn. Sind dann erst im Zuge, wenn dann oft die Vereinbarkeitsproblematik kommt, also wenn die Rollenüberlastung, wenn der Stress echt aufploppt, hinterfragen und stellen dann sich selbst mit ihrer eigenen Identität in Frage und sagen, bin ich jetzt eigentlich noch die, die ich sein will? Überlappt nicht dieses Familienunternehmen alles, was ich bin? Ja, also die beste Aussage war mal, dass eine Interviewpartnerin für meine Dissertation gesagt hat, wenn ich meinen Mann anschaue, denke ich eigentlich nur ans Geschäft. Das ist natürlich schon, also das wünsche ich jetzt nicht jedem, also da sollte schon noch ein bisschen was anderes mitschwingen, aber
ist natürlich, aber man kann es sich vorstellen, es ist ja wahnsinnig präsent, ja.
Richtig. Ja. Hm. Manche haben gesagt, das Unternehmen ist der dritte Akteur in der Partnerschaft. Also irgendwie, wenn ich den, war auch mal ganz spannend, und ich glaube, deswegen sagen vielleicht auch manche Töchter, ich folge jetzt erstmal nicht nach, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt das Unternehmen als dritten Akteur in meiner Partnerschaft haben. Oder der Dreh- und Angelpunkt ist das Unternehmen.
Okay, also das könnte nochmal so ein Hemmnis sein.
Könnte ein Hemmnis sein.
Und wie stehen Sie dazu, dass das in der Forschung als Notfalllösung betrachtet wird? Ist das nicht vielleicht auch schon ein Problem, ne? Als die Tochter als Notfalllösung quasi?
Ja, also ich glaube, da werden gewisse Stereotypen natürlich einfach fortgeführt. Mhm. Also das ist auch so, in der Forschung spricht man dann auch von diesem emotionalen Manager. Also die emotionale Managerin eigentlich, korrekterweise, die sich um das Wohlergehen der Mitarbeiter kümmert. Ja, das macht der Mann, der kann das nicht so. Aber ich schaue da mal drauf. Ich weiß genau, hat eine Dame mal zu mir gesagt, wenn die Gesellen über den Weg, also über den Hof laufen, wie es dem geht, na ja, dann eigentlich habe ich nichts in der Werkstatt zu suchen. Rollentrello, aber dann gehe ich natürlich schon mal hinten rum und da rauchen die dann und dann sage ich so, und wie geht's denn so? Und dann gehe ich dann zu meinem Mann und sage, du, dem geht's nicht so gut, ja, was auch immer der Grund ist, vielfältiger Natur kann man sich ja vorstellen, kümmere dich mal um den.
Aber also da ist diese emotionale Rolle
tatsächlich. Richtig, ja. Genau. Und platziert sich eigentlich durchs Verhalten auch in, also ja, verfestigt diese Rollenstruktur. Also wie gesagt, was ich zu Beginn wirklich angeteasert habe, ist diese Reflexion. Und da empfehle ich oft, holen Sie sich Hilfe von außen. Sprechen Sie mit anderen. Nehmen Sie auch mal ein Coaching in Anspruch. Verorten Sie sich selber im System. Gerade wenn ich reinwechsel, wer will ich da drin sein? Bin ich Daddy's little girl? Oder bin ich eben wirklich die neue Unternehmerin, die vielleicht eine ganz, also bin ich die von hinten gesteuerte, jetzt ganz bös gesagt Püppchen, wo der Papa immer noch die Fäden zieht, die langjährigen Mitarbeiter erstmal zu ihm gehen und sagen, also, will die da was ändern im Produktionsprozess, dürfen die das? Ist das abgeklärt, Chef? Also da sage ich, es ist wirklich nichts Schlimmes dran zu sagen, ich brauche mal Feedback von außen. Ich suche mir Unterstützung durch die IHKs.
Oder klare Zuständigkeiten. Ne? Genau. Das ist ja dann auch oft eine gute Lösung, wenn beide noch mit im Unternehmen sind.
Ja, das hat sich eben gezeigt, dass gerade die Situation, wenn die Tochter ins Unternehmen dann wechselt, das Tandem Papa und Tochter extrem gut laufen kann. Es läuft wesentlich, ich sage es jetzt typisch unwissenschaftlich, geschmeidiger, als das die Situation Vater-Sohn. Da gibt's oftmals Rangeleien. Also ich würde es jetzt einfach auch sehr salopp formulieren, wer ist da der Platzhirsch? Und bei den Situationen Tochter-Vater ist es erst einmal wichtig, dass die sich auf gemeinsame Werte verständigen. Also, wie bist du Papa eigentlich als Unternehmer? Was ist denn dir da wichtig gewesen? Und eben dieses Gespräch, was ist mir aber wichtig, wenn ich da hinkomme? Ist es wirklich die Vereinbarkeit? Ist es Thema Nachhaltigkeit? Ist es irgendwie ein flachere Hierarchien? All diese Dinge, darüber muss gesprochen werden. Und dann geht's eigentlich in eine gemeinsame Stoßrichtung, ne? Dass ich sage, wir gehen das gemeinschaftlich an. Wir wissen beide, wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen. Du musst etwas aufgeben, was dein Leben sehr lange erfüllt hat, in einer Art, dass du dann irgendwann nicht mehr aktiv drin bist. Und ich bin in einer Lebensphase, wo ich vielleicht eben gerade Mama geworden bin oder wie auch immer, jünger. Ich will noch Veränderungen eben wirklich anstoßen. Ich habe noch eben eine ganz andere Zeitspanne. Das ist auch etwas, was ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen oft erlebe, die dann zu mir sagen, ja, was, wenn ich jetzt dann nicht mehr drin bin, was soll ich denn bitte tun? Das Unternehmen war mein, das ist mein Welt, das ist mein Leben. Also da merkt man eben hier nochmal ganz explizit die Überschneidung von Privatmensch zum Unternehmer oder zur Unternehmerin. Das kann man nicht trennen. Das ist fast schon für Außenstehende, die denken, die sind alle nicht mehr ganz so knusper. Ja, aber das ist so. Man zieht das Unternehmen zu, nimmt so in sich auf, dass es einen erfüllt. Weil es auch was Erfüllendes ist, sowas anzustoßen und auch mal zu gucken, Mann, da ist echt was entwickelt worden von meinen Vorgängern, erste, zweite, dritte Generation. Das ist, da kann ich auch stolz drauf sein. Also das ist nichts Negatives. Aber was soll ich mit der komischen Zeit jetzt tun? Jetzt nerv ich vielleicht die Ehefrau, ne, die Mama ein bisschen oder ich suche mir irgendwie einen Sport. Aber eigentlich war alles, was mich glücklich stimmt, das Unternehmen und jetzt übernimmt es einer.
Ja, das ist ein Riesenthema. Also auch, wenn man sich auch die Zahlen anschaut, ist ein Hauptgrund dafür, warum Nachfolgen scheitern. Also mit einer der Hauptgründe, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht so gut loslassen können.
Ja.
Und man kann es auch nachvollziehen. Ne? Das ist ja so ihr Lebenswerk.
Ja.
Also auch bei Verkäufen, bei egal, ob wir von einem Verkauf sprechen oder einer familieninternen Nachfolge, ist das immer so das Thema. Ne? Wie kann man sich gut lösen? Was folgt für einen danach?
Genau.
Und aber auch als quasi auch Tipp für diejenigen, die kaufen möchten oder das übernehmen, einfach das auch anzuerkennen und das zu sehen in den Gesprächen und mit dem nötigen Respekt dann auch der Person gegenüber zu treten und zu wissen, okay, das ist halt einfach deren Lebenswerk. Was anschließt auch an dem, was Sie vorhin gesagt haben, der Unternehmensbewertung, die oft ja dann zu hoch ist, weil da ja ein hoher emotionaler Faktor auch mit reinspielt einfach.
Richtig, genau. Mhm. Also dieses Thema auch Tandem. Ich finde es super spannend zu sehen, gerade wenn Töchter oder Tochter und Vater als Tandem auftreten, wie vertrauensvoll nach einiger Zeit eben auch oftmals des Externen begleitet werden, ja, wie super das läuft. Also die sprechen das oftmals nicht aus und darum sage ich, das ist oft dumm. Ich muss auch loben können. Also bei uns in uns Franken wird unterstellt, nichts gesagt ist genug gelobt. Das passiert oft, aber ich muss es auch artikulieren, dass ich wirklich sage, weißt du, es ist toll, was du hier leistest. Und es muss auch von der übernehmenden Seite komme, ja, und eben auch wenn ich extern bin, dass ich die Sensibilität habe, dass ich mir bewusst bin, das ist nicht ein Unternehmen, das einfach nur so, ne, hier physisch dort steht mit Grundstück, Maschinen, sondern da spielt noch viel mehr mit. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass es mehr spezialisierte Steuerberater gibt, mehr spezialisierte Rechtsanwälte, auch spezialisierte Coaches, die genau dieses Verständnis mitbringen, mit dem eben wie früher in der Managementlehre, nur mit dem Blick, naja, wir sind hier, ne, alles, was gerechnet werden kann und Zahlen, Fakten, also quantitativ erfassbar, das ist Management, das ist Unternehmen, fertig. Ich muss eben die emotionalen Schienen bedienen, die sind viel wichtiger als oftmals die Zahlen, Daten, Fakten, die kommen dann auch, aber die bewerte ich dann anders. Und von daher fände ich es eben auch spannend, den Erweiterungsprozess der Angebote, was die IHKs oder eben die Institutionen, die diese Unternehmen begleiten, dass auch dieser, sage ich mal, psychologische Punkt, der psychologische Aspekt durch Seminare, Angebote mit abgedeckt wird. Also rechnen steuerlich, was passiert beim Exit, wie viel Freibetrag habe ich, was ist ein Unternehmen wert? Das wird sehr gut schon von den IHKs bedient. Aber da, wo es menschelt, da, wo eigentlich so das völlig untypisch Unternehmensleitungsthematiken sind, da muss man mehr rein.
Mhm. Also sehr gut. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wie wir als Institution da auch nochmal anders mit dieser Thematik umgehen können. Vielleicht auch, um nochmal auch Frauen zu bestärken, zur Beratung zu kommen. Haben Sie da sonst nochmal irgendwie eine Idee, wo schon diese erste Hürde liegt, gar nicht erst sich vielleicht auch zu so einem Thema zu informieren? Also das nicht als Karriereoption einfach auch so zu sehen.
Richtig, genau. Mhm. Also es ist so keine Option, ja. Also darum plädiere ich auch immer die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen, von Nachfolgerinnen, wenn ich sie denn schon, ne, wenn das schon läuft, dann auch wirklich zu sagen, guckt, ich mache euch sichtbar und inspiriert andere. Also dieses Thema Netzwerk halte ich für extrem wichtig, niedrigschwellig, weil es ist ja oftmals schon so, ne, man geht in eine Institution, da kennt man keinen, wer sitzt denn da, wenn ich da jetzt, wer, ne, es ist ein Unwohlsein, also muss ich durch viele kleine Netzwerke, durch so Ankerpunkte, den Erstkontakt ganz niedrigschwellig ermöglichen und dann durch dieses, ich würde es fast sagen, Mund zu Mund, da ist jemand, da gibt's jemand, ne, in Kassen, geht da mal hin. Die haben ein offenes Ohr. Die können euch vernetzen. Schaut ihr das an. Es passt ja auch nicht immer. Das ist auch legitim. Dann muss ich das eben eingestehen, dann suche ich mir jemand anders. Aber dieses niedrigschwellig, offen, auch Vertrauensschutz, ne? Es bleibt entre nous, das geht nicht raus, da wird nicht irgendwie vielleicht eine falsche Info gestreut, ja. Das hat auch was mit Wohlbefinden zu tun. Wie bringe ich's rüber? Wie ist die Unternehmenskultur auch von einem öffentlichen Träger wie der IHK oder in den Handwerkskammern oder auch Hochschulen? Weil ich sehe mich zum Beispiel als Multiplikatorin. Ich habe das Wissenschaftliche, aber auch das Praxiswissen, gerade als Hochschule der angewandten Forschung und Wissenschaft, wie das ja die THM ist, können wir da gute Matching-Punkte machen. Und eben auch wie jetzt der Podcast, eben dieses, also ich bin einfach Netzwerk-Fan.
Genau, Netzwerk-Fan sind Sie auf jeden Fall. Sie waren ja jetzt auch aktiv beim Shiros-Netzwerk der Kollegin hier bei der IHK in Marburg, wo es auch wirklich primär um das Aufbau eines Netzwerks für Unternehmerinnen und Fach- und Führungskräfte geht. Warum ist Ihnen das auch so wichtig, das zu unterstützen?
Naja, ich meine, wenn man guckt, wir sind heute noch als Frauen mit ziemlich vielen Hürden und Barrieren. Also sind wir ausgesetzt, ja. Wir haben Fortschritte einfach gemacht. Also es ist durchaus natürlich spürbar, dass wir mehr Frauen in Aufsichtsräten haben, mehr Unternehmerinnen, auch Gründerinnen, nicht nur in den sogenannten Mompreneurs-Sektoren, sondern auch in der digitalen Welt, in den MINT. Das ist aber noch wenig. Und wenn es in bestimmte Bereiche geht, dann haben wir natürlich auch mit oftmals unbewussten Vorurteilen zu kämpfen. Und ich sehe das einfach als elementar wichtig, dass wir diese Barrieren überwinden und dass wir an Sichtbarkeit gewinnen und dass wir uns letztendlich durch das Zusammenschließen von Frauen gegenseitig unterstützen. Und eben, also für mich sind wir jetzt bei den Sheroes, ich finde, das ist eine super tolle Initiative der Kolleginnen gewesen. Ich war wirklich begeistert nach der Keynote, die ich dort gehalten habe, was ich da für eine Vielfalt an tollen Frauen eingefunden haben. Aus allen möglichen Sektoren, groß, klein, Solopreneurs und wie schnell die Vernetzung da stattgefunden hat und wie hilfreich, also das sind ja oft Kleinigkeiten, die einem dann schon wieder einen unheimlichen Schritt nach vorne bringen. Und mir war es auch wichtig in der Keynote zu sagen, das müssen ein Ort des Vertrauens sein. Wenn ich erstmal so eine Art Anschmuser, wie man in Bayern sagt, braucht, also da muss die eine Dame die Vermittlerin zur anderen sein und so ähnlich, wie man das oftmals so in Service Clubs kennt, ne? Man braucht einen, der einen introduced und dann läuft's erst. Das wäre nicht zielführend. Ich muss eine Zugänglichkeit haben, die jederzeit möglich ist und wo ich wirklich auch ganz offen sprechen kann und das aber im geschützten Raum bleibt. Denn wir brauchen mehr Geschichten und mehr Rollenvorbilder.
Mhm. Glauben Sie, dass Frauen sich schwerer tun? Oder zu Netzwerken, als das jetzt bei den Männern vielleicht der Fall ist oder ein andere?
Ich glaube, wir netzwerken anders, schon mal. Aber ich glaube, die Initialzündung ist oftmals verhaltener. Also ich glaube, einfach mal rauszuhauen, keine der Damen, die sich in Marburg eingefunden hätte, wäre selbstständig irgendwo auf irgendeine andere Kollegin zugegangen. Auch wieder mit der Situation, dass sie ja unter den Käseglocken oft unterwegs sind und sagen, ich habe so viel zu tun, also jetzt hier noch irgendwo hingehen und mit anderen. Und man weiß, was die dann so denken, wenn ich sage, ich bin jetzt gerade total überfordert und dann, ne, ich komme da gar nicht zurande und jetzt brauche ich aber irgendwie ein neues Customer Tool und ich brauche Social Media plötzlich und ach, das ist alles zu viel, ja. Und ich glaube, da sind wir sehr zurückhaltend und nehmen das sofort als persönlichen Systemfehler von uns wahr, dass wir nicht perfekt sind, dass wir das jetzt nicht handeln können. Ich glaube, da müssen wir einfach sagen, es ist noch nie eine Meisterin vom Himmel gefallen. Dass wir nicht alles zu 100% dieser Perfektionismus, der immer erwartet wird, den wir natürlich auch ausgesetzt sind, dass wir als Frauen definitiv mehr leisten müssen. Also viel mehr Vorschub leisten müssen, als das Männer tun. Und das ist, also da müssen wir gar nicht diskutieren, das ist ja Fakt. Leider.
Und jetzt ist ja zum Beispiel Shibus ein reines Frauennetzwerk. Wie ist denn die Rolle des Mannes? Also wie wichtig sind denn die Männer als Unternehmer, als Partner im Prozess?
Ich bin eine systemisch denkende Professorin und ich muss sagen, ich grenze generell nie aus. Also es gibt eben gerade im Nachfolgeprozess der Tandem, ja, zwischen Papa und Tochter. Das ist einfach die Wucht. Das ist top. Und es muss natürlich auch gerade bei Gründerinnen, ja, da wenn das Umfeld, das Ökosystem nicht funktionabel ist oder sagt, warum musst du dich jetzt bitte in dieses Abenteuer Gründung stürzen, dann tut man sich natürlich viel mehr schwer oder sagt, okay, ist vielleicht doch nichts, legt das Blatt Papier auf die Seite und stoppe meine ganzen Aktivitäten. Es weiß man noch selbst, wie befeuernd es ist, wenn die Umgebung, wenn der Partner sagt, ich finde es toll, was du tust und auch als Sparringspartner agiert, einfach mal den Fremdblick drauf hat. Es ist elementar wichtig. Also man kann das eine nicht ohne das andere. Natürlich gibt's auch Situationen, wo sich schon rausgestellt haben, dass es vielleicht besser ist die Partnerschaft aufzulösen. Also das muss ich jetzt, das soll jetzt bitte jetzt nicht so als Prüfmodus hier genommen werden, aber dann sind die Mindsets einfach nicht kompatibel. Weil Frauen, man entwickelt sich ja, man ist ja in einem Entwicklungsprozess und dann sagt man plötzlich, okay, der eine, der geht die Wege nicht mehr mit. Wie kann ich's handeln?
Aber sich da mehr Unterstützung quasi
richtig, genau.
Vom Partner.
Ja. Mhm. Also das ist, da muss man auch drüber kommunizieren. Also das ist keine Einzelentscheidung. Oftmals ist es so, dass bei größeren Familienunternehmen, die ich in meiner Umgebung auch schon interviewt habe, dann die Situation so ist, dass man auch für den Partner eine Position im Unternehmen findet. Da wäre es dann mal zu gucken, ist denn dann der Ehemann der Chef der Frau? Also nimmt der irgendwo, ist er da mittätig oder vielleicht in der höheren Leitungsposition? Obwohl das vielleicht ja eher nicht der letztendlich Unternehmer ist, sondern die Unternehmerin seine Ehefrau ist.
Also okay. Gibt's aber noch nicht so Forschung zu, oder?
Nee, also ja? im Handwerk hat man mal kurzweilig geblickt, wenn eine Handwerkerin, also da gab, ich habe es nicht mehr ganz so auf dem Schirm, welchen Sektor, das war also eine Branche, die da untersucht worden ist, hat der Mann eingeheiratet und es hat sich gezeigt, er wird automatisch zum Chef.
Und andersrum ist es nicht so.
Auch andersrum
ja,
ist es
ja,
nicht.
Das ist ja spannend, ja.
Also da müsste man auch nochmal drauf schauen.
Ja,
also das habe ich als Limitation in meiner Doktorarbeit auch geschrieben. Jetzt müsste man mal gucken, wie es ist, wenn ein Mann einheiratet.
Mhm.
Also das ganze Thema Familienunternehmen ist
super
einfach
spannend.
Super spannend und noch so viel unerforscht. Also man wird eigentlich gar nicht fertig in einem Leben. Da muss man sich netzwerktechnisch aufsplitten und dann wie ein Mosaik dann erstellen. Also ohne mittelständische Familienunternehmen wird es in der Volkswirtschaft einfach nichts. Also der Wohlstand Deutschland hängt elementar von diesen Akteuren ab. Und von daher müssen wir uns damit auch ganz klar auseinandersetzen, um eben auch die Stabilität letztendlich Deutschlands als Wirtschaftsstandort sicherzustellen.
Das ist jetzt ja fast schon ein perfektes Schlusswort.
Ups.
Und also ich sehe, es gibt noch ganz viel zum Forschen. Vielleicht kommen wir da ja auch noch mal zusammen. Aber gibt es doch etwas, was Sie abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchten?
Also ich glaube, Kommunikation ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Sprechen, sprechen, sprechen. Nicht annehmen, dass der eine oder andere das sozusagen Gedanken lesen kann. Und ich würde mal eins sagen, es geht und sollte immer die Kompetenz vor dem Geschlecht stehen. Also das würde ich mir einfach wünschen.
Super. Zum Schluss stelle ich aber noch eine Frage zur Region. Sind ja ursprünglich aus Franken. Was ist für Sie das Besondere hier an der Region?
Mittelhessen ist extrem vielfältig, hat einen mega erfolgreichen Mittelstand. Möchte hier jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich da mal guck, es ist ein Eldorado an Hidden Champions. Wir haben ein wahnsinnig florierendes Netzwerk, was Startups betrifft. Auch wenn man es manchmal noch nicht so sieht, aber man muss ja auch nicht immer leuchten wie alle anderen, oftmals Leuchttürme. Ich finde, man muss das sukzessive aufbauen. Und durch die Vielfalt Hochschulstandorten, die wir haben, gerade auch als THM, die ja sehr vielfältiges Angebot an Studienmöglichkeiten haben. Und durch die vielen jungen Leute, die hier in der Region auch angesiedelt sind, haben wir ein wahnsinnig tolles Ökosystem. Von daher bin ich da auch sehr gerne und gerade diesen Schwerpunkt, den ich leite, Mittelstand und Entrepreneurship, ist an einer Fachhochschule eigentlich ganz selten zu finden. Das war auch der Grund, warum ich mich hier beworben habe.
Super spannend. Dann bleibt nur noch mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.